Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. Zwei Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probe schlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und wie immer sitze ich nicht alleine im Podcaststudio. Der liebe Hardy ist da. Hallo Hardy.
Hallo.
Und Chantal ist wieder da. Hallo Chantal. So, genau, heute sprechen wir über das Kanu des Manitou, aber bevor wir da reingehen, noch der Hinweis für euch. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streamingdienst für exklusive Originals, Blockbuster und neue Serien. Ja, Kanu des Manitou. 25 Jahre fast nach dem ersten Teil.
Sehr, sehr lange.
Sehr, sehr lange. Vielleicht erstmal zum Einstieg. Wie steht ihr zum ersten Teil und habt ihr euch gefreut?
Ich liebe den ersten Teil, also das muss ich wirklich sagen. Ich habe den jetzt auch noch mal vorher geguckt, ihr bestimmt auch. Und manche Gags sind natürlich ein bisschen schlechter gealtert, aber im Großen und Ganzen lohnt es sich doch immer wieder, den nochmal zu schauen und nochmal und nochmal.
Ja, ich habe ihn auch nochmal geschaut. Wir haben ja auf Moviepilot YouTube eine Watchparty gemacht. Nochmal zusammen.
Ich habe die Kommentare gesehen.
Ja, das war wild, weil Bea und ich den nicht gut fanden. Bea tatsächlich aus einer Position, dass sie den früher sehr geliebt hat und jetzt nicht mehr gut fand. Ich fand ihn nie wirklich gut, muss ich sagen. Ich habe aber auch nicht so eine Geschichte mit dem Film. Also ich habe ihn damals im Fernsehen ein paar Mal gesehen und fand das so ganz ulkig.
Oh.
Aber ich habe noch nie so richtig was anfangen können mit dieser deutschen Sketch-Comedy. Ich habe halt auch keinen Hintergrund mit Bully-Parade und sowas. Das fehlt mir dann natürlich auch. Und ich weiß nicht, ich hätte da lieber dann einen Film gesehen als eine Sketch-Show. Das war immer so mein Take.
Ja. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr einfach zu jung gewesen seid, oder? Das also als so ja. Bully Parade Peak hatte, 1999, da wart ihr im Kindergarten, wenn überhaupt.
Nicht mal, ja. Doch, wahrscheinlich schon, ja.
Ich glaube, ich war 2 oder so, als Schuh des Manitou rauskam. Aber trotzdem liebe ich ihn ja. Also.
Ja, aber ja, das stimmt, aber trotzdem hast du mir ja erzählt, du hast noch nie eine Folge Bully Parade gesehen zum Beispiel.
Das habe ich jetzt nachgeholt.
Okay, findest du das auch lustig?
Schon, ja.
Ja?
Also vielleicht jetzt nicht mehr so die Gags, dass man jetzt wirklich laut lacht oder so, aber es schon sind ganz niedliche Sachen dabei, würde ich sagen.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, als Bully Parade den Höhepunkt hatte, da war ich 8 und das war bei uns sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Schule ein Riesenthema und natürlich war ich auch in der Schule des Manitou im Kino und habe mich damals kaputt gelacht. Dann habe ich den die Folgejahre immer mal wieder gesehen, fand den immer lustig, bis ich ihn dann vor 5, 6 Jahren nochmal gesehen habe und schlimm fand. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ihn mir gesehen habe und dachte, das war,
was ist das?
Was ist das? Was soll das? Und dann habe ich ihn jetzt nochmal kurz vorm Kinostart gesehen und fand ihn wieder richtig gut. Es ist also ein Auf und Ab, aber vor allem ein positives Auf, was ich mit diesem Film verbinde. Auch weil ich finde, der ist nicht nur als Sketch-Comedy oder als Sketch-Comedy, der dann aufs Kino übertragen wurde, gut, sondern einfach auch richtig, richtig gut inszeniert. Also, das muss man
sagen. Das muss ich auch dem lassen. Das ist halt rein inszenatorisch und von den Schauwerten ist das auf jeden Fall ein Film. Das will ich dem auch gar nicht absprechen.
Ja.
Aber natürlich, also wenn wir jetzt dann später zum anderen kommen, ich finde, da hat der Switch ganz gut geschafft, worauf jetzt mehr Wert gelegt wird als bei dem ersten Film, was mir mehr gefallen hat.
Ja, also ich finde das so krass, wenn man darüber nachdenkt, dass das irgendwie so TV-Comedians gewesen sind. Und wenn man dann so die Vergleiche hat mit anderen TV-Komikern, die so Mario Barth mit Männersache, was dabei rumgekommen ist, oder irgendwie Olli Pocher mit Vollidiot.
Ja.
Und deswegen, Shoot des Manitou finde ich schon, ist immer noch ein sehr, sehr guter Film. Genau, und jetzt, 25 Jahre später, das Kanu des Manitou. Und ich weiß nicht, will Hadi mal kurz...
Deswegen sage ich gerade so wenig schon, weil ich die ganze Zeit Angst habe davor, dass du ansprichst. Pascal hat mir nämlich aufgetragen, dass ich jetzt mal zusammenfassen soll, worum es in dem neuen Film geht.
Ja, und die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen auch genau, warum. Ich versuche mich nämlich immer da rauszumogeln, weil ich da einfach so schlecht bin. So schlecht könnt ihr beide da nicht sein, einen Inhalt wiederzugeben.
Ich habe auch vor zwei Jahren einen Podcast gehabt zu Oppenheimer, wo ich den zusammenfassen sollte, nach dem Start.
Aber das war nicht hier, ne? Das war
bei Eve, ja, genau. Ja,
boah, Oppenheimer auch wiedergeben ist eine Frechheit.
Das war auch ein Gestotter.
Das ist eine Frechheit.
Hier kann ich es vielleicht zumindest kannst kurz in drei Sätzen halten. Machen. So, ja. Im Grunde haben wir wieder Abahachi und Ranger, die auf ein neues Abenteuer aufbrechen. Über Umwege suchen sie diesmal nach dem Kanu des Manitou. Es ist diesmal auch ein richtiges Kanu tatsächlich, kein Schuh. Und geraten dabei wieder an Räuber, die auch diesen Schatz haben wollen. Und alte Personen treten auf. Und es wird vor allem sehr viel verhandelt über die Beziehung zwischen Ranger und Abahachi.
Mhm. Ja, kann man erstmal so stehen lassen. Chantal guckt so ein bisschen kritisch, als würde sie noch ein, zwei Sätze anfügen wollen.
Ja, nee, ich lasse das jetzt mal so stehen. Wir können ja da jetzt tiefer eintauchen in die ganze Sache.
Okay. Ja, also wir hatten ja die drei Stars, Bully, Christian Tramitz und Rick Avanian ja auch hier im Studio, Podcast. Könnt ihr euch anhören, ist auch schon online. Sind sehr schöne 25 Minuten geworden, sehr offenherzige, sehr spaßige. Und was mich da am meisten überrascht hat oder am meisten neugierig gemacht hat, war, als Bully erzählt hat, dass der zweite Teil viermal so viel gekostet hat wie der erste Teil.
Oh, okay.
Und der erste Teil hat ja irgendwie 3 oder 4 Millionen gekostet, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, was ja bedeutet, der hat auf jeden Fall über 10 Millionen gekostet, was ich natürlich dann gehofft habe, dass es sich in Schauwerte umsetzt. Und ich glaube, damit müssen wir erstmal anfangen. Ich finde, der sieht hervorragend aus, der Film. Ja. Wir haben ihn heute im IMAX-Kino gesehen, der läuft ja auch im IMAX und der erste deutsche Film, der im IMAX läuft, also Kanu des Manitou hat schon Kinogeschichte geschrieben.
Ja.
Und direkt die Eröffnung nach diesem Einstiegsgag von Bully ist ja erstmal durch dieses Death Valley, heißt das, glaube ich, oder dieses John Ford Valley, diese Steinformation. Das sind richtig fette Bilder einfach, oder?
Ja, man muss natürlich sagen, dass das auch ein bisschen eine Fehlleitung ist, dass jetzt mit IMAX geworben wird, weil er ist natürlich nicht im IMAX-Format gedreht.
Nein, es aber er ist angepasst an die Leinwand.
Er ist angepasst, ja, das hat man auch gemerkt, finde ich schon. Also ich muss auch sagen, ich war froh, den dann doch im IMAX zu sehen, allein für die Bilder.
Und für den Sound?
Auch für den Sound, ja, aber so als kleinen Disclaimer noch dazu, es ist jetzt so ein bisschen wie bei Weapons, lief ja auch im IMAX, obwohl es kein IMAX-Film ist. Das scheint das neue 3D-Label zu werden, damit man mehr Geld bezahlt.
Ja, wobei dieses IMAX-Label verbinde ich dann jetzt eher, okay, mit krassen Bild- und Soundwelten einfach, die dann auf eine möglichst große Leinwand. Bei Weapons,
ja.
Hast du den im IMAX gesehen, Weapons?
Nee.
Also der sieht auch krass aus, ne? Der sieht auch wunderschön aus, der Film, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt unbedingt noch im IMAX gucken wollen würde, auch wenn das ein absolutes Meisterwerk ist, in dieser Stelle noch eine Empfehlung. Bei Schuh des Manitou, gerade auch ich als großer Western-Liebhaber, freue mich natürlich auf diesem Landschaftspanoramen und ich finde, das ist 3 Ligen über dem ersten Teil, oder?
Das würde ich so unterschreiben. Ich habe den ersten gestern nochmal geguckt und es macht schon einen Unterschied, ob man das jetzt auf dem, gut, ich habe jetzt nicht den kleinsten Fernseher, aber ob ich jetzt auf einem
schönen Röhrenbildschirm.
Nee, schon nochmal. Aber es macht einen Unterschied, ob ich den jetzt auf diesem Fernseher gucke oder halt diese riesigen Bilder mit der Steppe, die da gezeigt wird und den Pferden. Das sieht einfach toll aus auf so einer großen Leinwand.
Ja, genau. Und das lässt mich dann auch schon zum nächsten Punkt kommen, der mich auch dann letztlich irgendwie überrascht hat. Diese Größe der Produktion hat auch dafür gesorgt, dass der Film, fand ich, seinen Schwerpunkt ein bisschen verlagert hat. Das ist gar nicht mehr so diese Aneinanderreihung von Sketch-Comedy, es ist wirklich ein Abenteuerfilm in erster Linie.
Ja, aber du denkst, das ist an der Größe der Produktion?
Ich glaube, dass Bully, hat das auch bei uns im Podcast gesagt, dass er schon für den ersten Teil große Abenteuer-Set-Pieces eigentlich hatte, aber die nicht umsetzen konnte. Mhm. Was dann dazu geführt, also der hat schon im ersten Teil Unterwasserszenen geplant, okay. Und das war einfach zu teuer gewesen. Und ich glaube, dass, natürlich ist das immer noch eine Komödie, ja. Aber man merkt jetzt hier, dass er einen riesige Bedeutung darauf gelegt hat, dass das ein Abenteuerfilm wird. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es jetzt mal wieder an der klassischen Pressevorführung lag, dass die Leute einfach nicht lachen. Es war schon teilweise auch ruhig. längere Phasen. Weil der Film wirklich da einfach eine Abenteuergeschichte erzählt hat.
Ja, also ich hatte sogar das Gefühl irgendwie, ich habe so beschrieben, dadurch, dass jetzt so viel Zeit vergangen ist und du hast ja gesagt, die waren ja hier und wir haben mit denen für unsere Social-Kanäle auch so ein Spiel gespielt, wo die ihre Figuren gegeneinander antreten lassen sollen, wie sie mehr mögen und sowas. Mm. Und bei Bully war, glaube ich, die meiste Winnetouch drinne, den er gegen alle gewinnen lassen hat. Und ich finde auch beim Gefühl, jetzt nicht nur auf Winnetouch bezogen, sondern generell auf die Figuren, merkt man, dass er diese Figuren wirklich irgendwie liebt und die auch vermisst hat. Und deswegen hatte ich so das Gefühl, dieser Fokus auch auf diese Geschichte mehr kommt auch daher, dass er irgendwie das so genießt, jetzt nochmal Zeit zu verbringen mit den Figuren und zu gucken, wie jetzt die Verhältnisse zwischen denen sind. Und deswegen baut er auch so krass diese Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren aus. Das fand ich irgendwie sehr herzhaft einfach. Also ich finde, der Film hat ganz viel Herz, auch wenn da nicht alles sitzt.
Mhm. Ja. Stimmst du zu, Chantal? Oder sagst du nichts?
Ich würde das nicht nur auf Bully beziehen. Also ich finde, alle drei, den merkt man es einfach an, dass sie Spaß haben, in diese Figuren wieder reinzustiften. Und ich sehe sie auch super gerne wieder in diesen Figuren, muss ich sagen.
Ja, ja, das fand ich auch. Also ich weiß gar nicht, ob er das auch so, ob er sich da auch so, müssen wir mal rausschneiden, ob er sich darüber auch im Klaren gewesen ist, dass er jetzt im Prinzip ja auch irgendwie so ein Alterswerk dann über seine Figuren gemacht hat. Also
vor allem der, weil du ja diesen Abenteueraspekt auch angesprochen hattest, er hat sich natürlich auch in der Zeit als Regisseur einfach total weiterentwickelt. Also er hat ja auch richtige Filme in Anführungsstrichen dann später gemacht mit sowas wie Ballon und so.
Ja.
Oder Tausend Zeilen war er dann auch noch.
Tausend Zeilen,
also er hat da, glaube ich, auch einfach einen anderen Anspruch, also will ich jetzt einfach mal ihm in den Mund legen, einen Anspruch gehabt, was er jetzt für einen Film machen möchte.
Ja.
Dass er halt auch wirklich als so, ja, irgendwo deutscher Blockbuster jetzt im Kino funktioniert. Deswegen auch wahrscheinlich diese IMAX-Unterstreichung dazu. Mhm. Das, finde ich, geht dann irgendwie Hand in Hand.
Ja. Ja. Aber wir müssen natürlich auch auf den Humor zu sprechen kommen.
Ja.
Bevor wir dann später vielleicht noch einen Spoiler-Teil machen und dann noch so ein bisschen drüber reden.
Es gab ja auch eine Post-Credit-Szene.
Ja, davon müsst ihr mir auch erzählen. Ich war schon weg. Dazu später mehr, genau. Ja, der Humor. Man hat es ja jetzt im Zuge der Ankündigung und auch der ersten Berichterstattung über den Film so ein bisschen schon durchscheinen sehen, dass der Film vielleicht nicht ganz so gut gealtert ist, was sowohl Bully im Kostüm eines indigenen Ureinwohners und Winnetouch und gibt's noch was? Ich glaube, das sind so die beiden
Punkte. Das sind die Hauptpunkte,
Die Hauptpunkte, ne? Fandet ihr, dass der Film sich zurückgenommen hat, niemanden auf die Füße treten zu wollen?
Vielleicht schon ein bisschen. Ich glaube, sie haben wirklich drauf geachtet beim Schreiben, dass sie da nicht, wie du sagst, jemandem auf die Füße treten. Und sie haben es ja auch adressiert, sage ich mal, im Film. Aber dafür gibt es ja tausend andere lustige Szenen, die sie stattdessen eingebaut haben, worüber man auch wunderbar lachen kann, was aber auch zeitlos ist.
Mhm. Ja, ich fand jetzt auch, also er ist natürlich entschärft, also ich habe schon das Gefühl, er ist mehr auf so einen Familienfilm ausgelegt, rein dadurch, dass es irgendwie weniger Sexwitze und sowas gibt, allein das schon. Und sonst, Bully war ja auch ein bisschen auf Promotour und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, er war ja auch bei Hand of Blood im Stream und wurde er auch darauf angesprochen, so wie er damit umgeht. Also ich finde, man merkt dem Film schon an, dass das im Bewusstsein ist, dass es da Sachen gibt, die man durchaus schwierig sehen darf, jetzt auch aus der heutigen Sicht. Aber ich fand, bis auf ein paar Momente, die ich nicht verstanden habe, einfach warum die da drin sind, wenn er zum Beispiel dann die Frau nach der Suppe fragt und sowas, das waren so Sachen, die einfach rausgefallen sind, ist er sich dessen bewusst, aber er verkrampft sich jetzt auch nicht.
Ja, ich hatte ja ein bisschen Schiss davor, weil wenn man so ein bisschen vorsichtiger wird, dann kann das natürlich auch so die Leidenschaft so ein bisschen bremsen oder man wird zu vorsichtig. Ich fand nicht, dass es jetzt irgendwie so ein Film ist, der es allen gerecht machen möchte. Ich fand aber auch, dass sich all diese zeitgeistigen Anpassungen, die er da genommen hat, ja, also fand ich jetzt nicht schlecht gelöst, aber es wirkt schon auch ein bisschen unorganisch einfach in diesen Film eingeschrieben, wenn er dann wenn er dann Indianer genannt wird, ich sag's jetzt einfach mal, wir reden da gerade drüber, und dann immer wieder sagt, ich möchte aber nicht so genannt werden, es ist jetzt, kommt vielleicht zwei, drei Mal im Film vor, ich weiß nicht, ob das so eine Szene ist, die deutlich macht, dass er das ernst meint oder die vielleicht auch als Gag genutzt wird. Ich weiß nicht, ob die Leute im Kino dann sitzen und darüber lachen.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich der eleganteste Ausweg, den er genommen hat. Weil jede Sache, wie er sonst hätte damit umgehen können, ne, soll ihm ja eigentlich egal sein, ob er dann Shitstorm für kriegt oder nicht. Ne? Aber das wäre in so eine Richtung, glaube ich, gegangen. So ist es irgendwie, weiß nicht, egal genug, dass es dann angesprochen wurde und dann ist es irgendwie vom Tisch. So hat es sich ein bisschen angefühlt.
Ja.
Bei dem Beispiel. So, er versucht ja auch sehr, wie sagt man dann,
wie sagt man was?
Auf Frieden aus zu sein, irgendwie.
Versöhnung?
Gerade mit, ja, versöhnlich zu sein, so, ist halt die Frage, wo ich auch noch nicht ganz schlüssig bin, gerade wie er das dann enden lässt, sowas, aus welcher Perspektive diese Versöhnung jetzt angestrebt wird, so. Also es hat ja schon ein bisschen so Anleihen davon, als ob er sich selber jetzt Absolution erteilt. Finde ich aber auch nicht, ich fand nicht, dass es sich so krass danach angefühlt hat.
Ja, ich fand auch, es hat sich, kommen wir im Spoiler-Teil nochmal drauf zu sprechen, weil das ist wahrscheinlich vielleicht eine kontroverse Sache, die wir noch häufiger hören werden, die übrigens auch gut zu einem anderen Film passt, Killers of the Flower Moon. Da gab es am Ende ja auch eine Szene, wo Martin Scorsese auf die Bühne gekommen ist und dann quasi für die Ureinwohner gesprochen hat, was dann so, warum er? Ne? Aber dazu später mehr. Ich fand, wie gesagt, es ist vielleicht der eleganteste Weg gewesen, weil je mehr er sich darauf hätte versteift, je problematischer wäre es vielleicht geworden, weil er sich dann vergaloppiert hätte. Ich weiß nicht genau, ob man das überhaupt gebraucht hätte. Ich frage mich dann zum Beispiel auch, haben die sich 25 Jahre nicht gesehen, Ranger und Winnie, wie heißt er denn nochmal?
Abahachi.
Abahachi.
Die haben sich Montag gesehen, haben sie doch gesagt.
Stimmt. Der erste Gag. Ja, warum weiß er das dann? Warum weiß Ranger das nicht, wie er ihn nennen soll? Sprechen die privat nicht? Weil es gibt ja dann, Ranger sagt das ja auch und dann sagt er auch zu den Händen, du sollst mich doch nicht so nennen.
Ja, wahrscheinlich sagt er das jedes Mal schon.
Und jedes Mal.
Ja, und deswegen sagt der Ranger, dass er nicht richtig zuhört. Ja,
es ist auch scheiße, die Diskussion darüber, weil das macht natürlich jetzt auch gerade viel kaputt, wenn du da so reingehst.
Ja, aber ich meine, wenn du 2025 eine Komödie machst, ist es einfach Teil davon. Ich würde auch sagen, es ist ja auch, keine Ahnung, Comedy jetzt zu machen, finde ich auch einfach einen mutigen Schritt, muss ich auch sagen.
Ja.
So. Also allein, weil das Genre einfach irgendwie tot ist, vielleicht in Deutschland jetzt nicht unbedingt, gerade wenn du dann Show des Manitou einen zweiten Teil machst und sowas.
Ich glaube, in Deutschland war das auch super tot. Also du hast ja irgendwie natürlich jedes Jahr deine Sönke-Wortmann-Komödien, die dann ein, zwei Millionchen machen. Aber der letzte richtig große Comedy-Hit?
Chantal im Märchenland?
Ah, das war ja schon so ein Fantasy-Ding. Ne?
Ja, das ist eine Komödie.
Ja, aber war das so ein großer Hit?
2 Millionen Zuschauer.
Aber irgendwie sind das nicht so Hits.
Ja, man kann natürlich trotzdem sagen, dass Komödien irgendwo nicht mehr.
Eine reinrassige Komödie.
Ja.
Aber obwohl, das ist halt jetzt auch eine Meisterkomödie. Ja, genau. Ja, das ist auch so ein Ding jetzt.
Ja.
Ich galoppiere.
Aber auf jeden Fall finde ich es ermutigend, das zu machen. Jetzt gar nicht mal nur wegen dem politischen Klima und sowas, sondern weil es einfach auch ein schwieriges Genre ist, so Leute zum Lachen zu bringen.
Und Leute ins Kino zu bewegen, ist ja ohnehin auch schwierig geworden.
Genau, deswegen auch diese Kombination mit den Schauwerten und sowas. Ja, und ich weiß auch nicht, ich habe auch kein abschließendes Urteil dafür, ob man das dann adressieren muss, wenn man eine Komödie macht. Aber
oder
es scheint,
wenn man Schuh des Manitou 2 macht, muss man das wahrscheinlich machen.
Ja, wahrscheinlich schon. Und ich finde es schon einen interessanten Film, um darüber zu reden, ehrlich gesagt.
Ja, also, ich habe das eben auch falsch ausgedrückt mit dem Scheiße, wenn man da so reingeht.
Ja, aber ich verstehe das. Du nimmst halt Gags auseinander, dann irgendwann.
Genau, du nimmst auf einmal die Beziehung auseinander. Warum reden die da nicht täglich drüber? Ist Ranger ein scheiß Freund oder jetzt auf einmal?
Es hat ja eine Comedy-Logik.
Ja, genau.
Eigentlich so, ja.
Aber du überträgst ja die Logik der Gags nicht auf Comedy, sondern in unsere Welt quasi und gleichst das damit ab.
Ja, aber ich meine jetzt rein innerlich, es geht ja in dem Film auch irgendwo darum, wie du mit Comedy umgehst. So, das spricht der ja in alle Richtungen an. Das finde ich auch, deswegen habe ich auch sogar kein abschließendes Statement dazu, wie jetzt man die Gags einsondern hat.
Vielleicht gibt es da auch kein abschließendes
Statement. Er hat ja auch keinen roten Faden. Also er hat ja trotzdem einen Gag drin, der super rassistisch ist, aber der ist halt fucking lustig auch. So. Also muss ich mich outen, dass ich da mega gelacht habe.
Der fast wie ein Mittelfinger.
Ja.
Ne?
So. Also. Und ich finde ihn auch, der passt schon da rein, gerade mit dem Aufbau, weil du ja das Gefühl hast, du fühlst dich in Sicherheit, dass das jetzt Gags sind.
Ich will darüber reden.
Aber ja.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass das so eine Diskussionskultur ist, die wichtig ist, die auch richtig ist. Ich weiß noch nicht, wie sehr sie Komödien hilft.
Das stimmt.
Ne?
Das stimmt, ja.
Weil, keine Ahnung. Fandest du, als du den ersten Teil jetzt wieder gesehen hast, dass der so unangenehm ist? Fandest du das, ich rede jetzt mit dir, du bist, also, ne?
Ja.
Du bist keine der Personen, die sich darüber aufregen dürfte. Aber hast du ein Unwohlsein gehabt? Fandest du, dass das irgendwie anmaßend ist, dass das...
Ja, schon ein bisschen. Also ich finde es auch gerade, wie die Winnetouch-Figur im ersten Teil funktioniert, ist...
Aber sie wird ja immer heldenhaft.
Ja, ja, voll. Ich sage ja auch gar nicht, dass ich das schlimm finde.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es halt jetzt noch funktioniert. Ich glaube, du musst dich trotzdem in diese Zeit von damals reinversetzen, weil auch damals ist es ja schon eine Figur gewesen, die halt eigentlich für die super viel Liebe in dem Film auch stattfindet und sowas. Ja. Also die ja eigentlich nichts Schlechtes macht. Und wenn
genau,
Leute...
Und der Film macht sich nicht über die Figur lustig, was sehr wichtig ist.
Ja, das ist halt die Frage so, finde ich. Aber zum Beispiel, wenn das irgendwie irritierend ist für Leute, dann sind es ja auch immer Leute, die im Film offensichtlich irgendwie steif sind, wie Christian Tramitz am Anfang, wenn er da vom Stuhl kippt, wenn er ihn das erste Mal sieht und sowas und sich nicht traut da.
Und dann hat er eine Faszination für ihn, finde ich.
Ja.
Wenn sie dann zusammen an der Theke sitzen und er seinen Cocktail trinkt, dann da ist irgendwas zwischen den beiden. Das macht's ja dann wieder so besonders. Der hat ja auch so Vergewaltigungsjokes drin. Wenn irgendwie Santa Maria sagt, meine Männer fallen dann über dich her. Hm. Und dann denkst du dir so, oh shit. Und dann nächste Szene und meine Männer fallen auch über dich her und dann über den Mann. Das sind manchmal so Sachen, die das so ein bisschen aufheben.
Ja.
Und ich finde, das ist bei Winnetouch, wo natürlich ganz extrem mit den schlimmsten 2000er Klischees ein Spuder dargestellt wird. Das war einfach damals unsere deutsche Comedy.
Ja. Aber es ist trotzdem, wie du schon sagst, es ist nicht so einfach, finde ich, das jetzt als irgendwie komplett homophobe Figur einfach abzutun. So.
Ja, ich fände das auch nicht richtig.
Aber natürlich, wenn man auch den Impact sieht, gerade mit dann Traumschiff Surprise danach und sowas, wo er wirklich darauf rumgeritten wird, dann ist das schon auf jeden Fall der Film, der dazu geführt hat, dass Leute solche Gags machen dann irgendwie.
Ja, ja, natürlich. Und auch so ein Bild davon haben,
ja,
wie sich Schwule bewegen, wie sie sprechen. Also definitiv. Aber Traumschiff Surprise ist auch ein anderes Blatt Papier, würde ich euch sagen. Also Traumschiff Surprise, ich habe auch gesehen, du findest den auch nicht mehr so toll, ne Chantal? Du hast den auch nochmal geguckt, also...
Ich fand ihn auch ehrlich gesagt damals noch nicht so gut, als ich das erste Mal geguckt habe. Aber das erinnert mich gerade an, ich habe neulich so ein Interview mit Bully gesehen, das war noch zu Zeiten von Bully Parade. Und Bully hat auch das adressiert, eben mit der schwulen Szene. Und er hat dann damals gesagt, die finden das toll. Also mit den Schwulen, mit denen er dann gesprochen hat, die haben so Mr. Spuck und keine Ahnung, die fanden das richtig gut und die haben den auch eingeladen zu Veranstaltungen und so. Also
ja, ist natürlich immer dann einfach gesagt.
Ich habe schwarze Freunde.
Genau. Aber ne, das ist halt so. Ich habe mit meinen schwulen Freunden gesprochen, die fanden das alle lustig. Der hat ja jetzt auch mit Henno, also Hand of Blood war ja auch da, hat er auch gesagt, der hat irgendwie mit American Natives gesprochen und die haben alle gesagt, so kannst du es machen, so kannst du es nicht machen. Wir müssen da auf das Ende gleich nochmal zu sprechen kommen. Wir machen aber diesen Punkt, schließen wir jetzt damit ab, mit der Frage, ist das wohl auch deswegen so gekommen, dass Winnetouch in Teil 2 nur so 5 bis 10 Minuten Screentime bekommen hat? Dass er da vorsichtiger war, er wollte ihn natürlich nicht komplett rausnehmen, was ja auch Quatsch wäre, diese Figur einfach komplett rauszunehmen, so wie Uschi. Uschi ist weg. Uschi wird mit einem Satz abgespeist. Keine Ahnung, ob die Schauspielerin heißt Marie Bäumer, glaube ich. Weiß ich nicht, ob die keinen Bock mehr hatte oder die lebt aber noch, ne? Nicht, dass ich mich jetzt hier völlig vergaloppiere. Die übrigens toll ist. Marie Bäumer ist super. Glaubt ihr, dass das der Umstand dafür war, dass er gesagt hat, naja, gut, Winnetouch tritt schon noch auf. Allerdings kriegt er jetzt seine richtige Heldenrolle, also wirklich richtig heldenhaft. Aber wir machen es klein.
Ich glaube nicht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich kann mir gut vorstellen, dass er dann, oder dass die drei, die haben ja zu dritt an dem Drehbuch geschrieben, dass sie für die anderen Charaktere einfach viel mehr Platz brauchten. Also ist, glaube ich, schwierig für Winnetouch jetzt noch eine neue Story zu erzählen.
Er könnte natürlich auch einfach Teil dieser Gruppe sein, die dann das Abenteuer mitmacht. Ne? Also das wäre ja auch möglich gewesen.
Aber
er ist schon eine Sidekick-Figur.
Er mochte ja schon im ersten Teil ja nicht so gerne dieses Spurenlesen und keine Ahnung, was
ja,
alles.
Ja, das stimmt. Ja,
ja, also ich habe es auch so wahrgenommen, dass die Anzahl an Fettnäpfchen kalkuliert verringert wurde, So, ja. Das, ne, aber.
Klingt jetzt natürlich ein bisschen, aber ja.
Ja, aber man kann es auch genauso wie Chantal sehen, auf jeden Fall. Er hat ja einen klaren Fokus diesmal in seiner Geschichte und da passt Winnie Touch auch einfach nicht so stark rein.
Ja.
Und in dem Maße, wie sein Auftritt verringert wird, gibt er ihm aber auch mehr ein größeres Gewicht in seiner Rolle, auf jeden Fall. Er ist, wie du sagst, er ist ja deine Heldenfigur. Und da finde ich auch, in dem Maße, wie es passiert, finde ich echt, dass das, dieses ganze Konzept, wie er jetzt, damit umgeht, wie schwierig man alles von früher sehen kann und sowas, macht er es eigentlich bei Winnetouch am besten.
Mm.
So. In dem Rahmen.
Ja. Ja, anstatt Winnetouch haben wir dafür diesmal Rick Cavanian in einer deutlich größeren Rolle, sogar in mehreren Rollen. Also, und wir haben, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, und wir haben vielleicht noch wichtiger für die Handlung, die Tochter von Ranger.
Spoiler.
Die Tochter von Ranger, ist das ein Spoiler?
Ja.
Echt?
Das ist die Tochter schon.
Okay.
Wer ist die nochmal?
Wird die nicht nach 10 Minuten schon?
Nee, das ist ja erst beim Gespräch am Lagerfeuer kommt das
raus. Okay, dann müssen wir das ändern. Ach,
naja, es ist eine Komödie. Also
ja, also ich habe das, ist das nicht echt schon direkt am Anfang?
Nee, das ist ja am Spoiler, hat ja nur einen Namen und dann.
Achso, ich dachte, weil die beiden ja dann schon irgendwie ihre Zeichensprache machen da oder ihre Fantasiesprache. Und dass die beiden das können, ist doch.
Es ist schon.
Also sorry, das ist nach 20 Minuten.
Ist klar. Du hast es als erster verstanden.
Ja, genau. Für mich war das völlig klar. Also sorry. Für mich ist das nach 20 Minuten klar. Ist das Mary?
Mhm.
Mary, gespielt von Jasmin Schwiers. Ja. Wie fandet ihr die Figur?
Ich fand die süß. Also die hat ganz gut in das Ganze reingepasst und ich habe gestern auch noch Otto's Eleven geguckt, wo Rick Cavanian und Jasmin Schwiers
den auch. Mochte ich damals gerne.
Wie fandst du den?
Ich fand den super.
Das ist halt echt so ein Humor, der ist so bei 2001 stehen.
Aber da haben die beiden ja auch schon zusammen gespielt. Und so jetzt als Spoiler, ja. Liebespaar dann.
Mhm. Stimmt, ja. Ach, das ist auch kein Spoiler. Also das ist ja auch in der ersten Szene klar, oder?
Wenn, ja,
die haben doch irgendwie sofort eine Gemeinschaft oder eine Gemeinsamkeit. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da hatten. Aber ja, ich fand auch, dass das nett war. Ich fand aber, das hat vor allem der Beziehung zwischen Bully und Ranger gut getan, diese Figur. Weil das dann wirklich auch mal zu so Momenten geführt hat, wo die mal ernst miteinander gesprochen haben. Mhm. Also
das stimmt.
Ne? Und also ich meine, die Figur ist natürlich total zweckdienlich, aber sie dient halt einem guten Zweck, diese beiden Figuren dann auch mal wieder ein bisschen mehr zu charakterisieren. Genau. Dann haben wir noch eine neue Figur, nämlich den Sheriff, der von Friedrich Mücke gespielt wird. Der heißt doch einfach nur der Sheriff. Nee, der hat einen krassen Namen, aber ich weiß nicht mehr, wie der sein Name war.
Wenn du dir den gemerkt hast, ist
das
schon krass.
Ja. Das ist eine meiner neuen Lieblingsfiguren.
Und also, sein Spiegelbild.
Und sein Spiegelbild auf jeden Fall. Und sein Deputy. Der heißt auch einfach der Deputy. Aber der hat natürlich auch einen krassen Namen, aber ich habe mir jetzt vom Wikipedia ja einen Namen reingeholt. ich finde, das sind zwei neue Figuren, die wunderbar funktioniert haben. Ich finde, das ist auch der erste richtig, richtig gute Gag direkt am Anfang, wenn er sich vorstellt, wenn er seinen Kompagnon vorstellt und dann sagt, und das ist mein Spiegelbild. Das war so ein Gag, der hätte auch im ersten Teil kommen können. Der war einfach sehr angenehm oder sehr lustig. Wie steht ihr zu den beiden? Ich habe auch, ich saß ja neben Hardy und ich habe auch gehört, dass Hardy da gelacht hat, wenn die beiden, ja, und auch wenn er vor dem Bild des Griechen steht und sagt, habt ihr diesen Mann gesehen, und er dann so seine Flippe zieht, sein Gesicht zieht, da hast du auch auf jeden Fall laut gelacht. Wie fandest du die beiden?
Die finde ich auch sehr cool. Ich mag die Schauspieler. Also Rick finde ich ja auch super, weil der so wandlungsfähig ist. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Jens Maul aus Traumschiff Surprise.
Ja, den macht er da schon, ne?
Ja, irgendwie schon. Sieht zwar nicht mehr so aus, aber.
Aber wie er spricht und mit den.
Genau, mit der Lippe. Also ja. Das, und es ist irgendwie schön, dass sie dann die alten Figuren doch irgendwie noch mit da reingebaut haben, auch wenn es jetzt in einer anderen Variante ist.
Mhm.
Ich fand den auch, das ist ja die andere Rick-Figur dann, ne?
Genau, also Der hat den Griechen, Dimitri.
Genau,
der hat den Deputy.
Hat er noch einen?
Nee, ich glaube.
Das waren die beiden.
Ja, ja.
Ich fand den auch cooler in der Rolle als beim Griechen. Für den Griechen nutze ich schnell
ist
ab.
Abgenutzt.
So, der spricht halt die Wörter in der falschen Reihenfolge aus und das war's dann.
Das ist durch, leider.
ich musste mich ein bisschen reinfühlen, weil ich habe immer so ein schwieriges Verhältnis bei Rick Vanney, weil ich nicht so ein Fan bin von diesem, ich mache irgendwelche Dialekte nach Humor. Mhm. Aber gerade diese Mimik, die er da macht, ich finde, das nimmt so über den Film richtig Fahrt auf. So, umso mehr er das durchzieht über diese 90 Minuten, umso lustiger wird's irgendwie. Und ich finde auch, ja, was du sagst, wenn er dann das Bild quasi von sich selber anguckt und sagt, wer ist dieser Mann? So, das ist der beste Gag im Film wahrscheinlich.
Ja, ich finde auch, die haben eine gute Dynamik, weil Friedrich Mücke macht das halt auch sehr, sehr gut als...
Das ist der mit der Augenklappe dann?
Das ist der Sheriff, ja, ja. Kennst du Friedrich Mücke?
Der Name sagt mir was.
Ja, ich weiß gar nicht, der größte Solo-Album.
Ah.
Oder...
Friendship, oder?
Ach nee, Friendship. Ach,
so, ah, ja, Friendship, ja.
Natürlich Friendship. Und er hat noch diese Rom-Com gemacht, glaube ich.
SMS für dich, meinst du?
Ja. Yeah.
Mit Caroline.
Und der Vierer hat auch gemacht.
Der Vierer?
Das
letztes
stimmt.
Jahr der Vierer, ja.
Sprichst du, als ob der so geil ist gerade?
Ja, der ist richtig gut.
Dann guck ich den mal an.
Nein,
ich wollte Friendship mal wiedersehen.
Ja, nee, der Vierer ist auch nichts. Aber Friedrich Mücke mag ich sehr gerne. Und es hat sich jetzt auch wieder bestätigt. Genau, und dann haben wir ja noch die Gang.
Die Rasselbande.
Punkt, Punkt, Punkt. Die eigentlich einen anderen Namen hat, ja. Aber den sagen wir jetzt nicht. Genau, die Gang. Angeführt von Jessica Schwarz. Als Wikipedia sagt, der Boss. Was sagt er dazu?
Zur Rasselbande generell?
Ja, also es ist ja eine bunt gecheckte Gruppe aus sechs Leuten und einem Komparsen, wie der Gag.
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
Little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Und, ja.
Ich fand die ganz lustig. Also, die hatten eine ganz... schöne Dynamik irgendwie, da sind so ein paar Side-Gags, du kannst halt nochmal deine Gags mehr ausweiten auf verschiedene Personen. Ich fand im Ansatz ganz schön, der Komparse wird ja gespielt von Merlin, wie heißt der?
Merlin Sandmeier.
Genau, aus die Discounter, der ja auch ganz viel auf YouTube
Wolfgang
und sowas.
Heißt der da im Film, genau. Jetzt bei Kanu.
Der ist ja seit Discounter auf TikTok und überall so super.
Über Werbung.
Ja, genau, so super ikonisch irgendwie schon. Fand ich irgendwie ganz schön, um so eine neue Generation deutscher Comedians, sein Humor passt ja auch sehr in diese ganzen Bulli-Sachen rein.
Hätte aber lustiger sein können.
Hätte lustiger sein können, ja. Das ist sowieso, kann ich nochmal zum Humor generell sagen, ein Manko, was ich auch schon mit dem ersten Film habe, dass sie einfach Gags viel zu lange ausspielen. Also dann.
Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr so.
Doch, ich finde gerade.
Ich finde also nur bei ihm dieser Kartengag, der ist einfach zu lang, weil er auch 3-4 Mal kommt.
Ja.
Aber ansonsten.
Ich finde schon allein seine Einführung.
Ein ganz anderes Tempo.
Ja, es ist weniger auf jeden Fall. Aber gerade, also der Gag ist halt, wir haben diese sechs Leute da und sie bauen noch einen siebten und dann ist Wolfgang auf einmal da und er sagt halt, er ist Komparse, ne?
Mhm.
So, und das wird noch dann gesagt, was? Brauchen wir den und so? Es wird so wieder lang.
Er wird totgeredet.
Ja,
der Gag.
Er wird totgeredet.
Ja, das stimmt. Das hatte der erste Teil auch, aber wirklich auch nur ganz, ganz gering. Ich fand.
Ich finde, der erste hat es echt schlimm.
Ich finde, die langen Gags, finde ich, funktionieren da schon gut noch.
Ja, na, wenn sie so nackte Kanone-mäßig langgezogen werden. Aber zum Beispiel, gerade wenn man jetzt nackte Kanone nennt, das ist ja auch so ein übelstes Gag-Feuerwerk gewesen. Und da passiert ein Gag und der wird einfach stehen gelassen, dass du teilweise erst ein paar Sekunden später lachst, weil du dann erst checkst, was er dir da wieder für Quatsch erzählt hast.
Aber natürlich auch endlos in die Länge gezogen.
Ja, aber ich meine nicht nur diese Gags, die langgezogen werden, sondern auch, keine Ahnung, wenn er da reingeht und der neue nackte Kanone, ne? Wenn er da reingeht und seinen Monolog hat und dann darüber redet, dass Pamela Anderson einen Booty hat, der nach dem Brown bittet und sowas. Das wird so stehen gelassen einfach. Und ich habe das Gefühl, gerade in sowas wie Schuh des Manitou, muss dir dann noch ein Gesicht eingeblendet werden, was irgendwie verdutzt kurz guckt, damit dir
so kommentiert immer direkt.
Es ist jetzt ein Gag gewesen und du kriegst mal kurz eine Pause, um den auch sagen zu lassen, sowas. Das finde ich immer anstrengend irgendwie. Da habe ich das Gefühl, sie vertrauen einfach eigentlich ihren Gags nicht.
Mm. Oh. Ist das Pendant zum Jumpscare, oder?
Ja, es geht ja, genau, es ist Aufbau Überraschung.
Ja, und dann noch ein Knallen, damit man auch checkt,
ja.
Das war gerade gruselig.
Ja.
Ja, also ich sehe das nicht ganz so eng. Ich finde der erste Teil, auch die langgezogenen Gags, die funktionieren da wirklich sehr gut. Und ich finde, beim zweiten Teil haben sie da größtenteils drauf verzichtet, außer wo es mir halt negativ aufgefallen ist bei Wolfgang und seinen Kartensachen. Mhm. Also ich fand so.
Halt die Fresse, Wolfgang.
Ja, halt die Fresse, Wolfgang.
Aber dieser Gag mit Rick in dieser Deputy-Sache, dass er immer auf der falschen Seite gefühlt steht von
Das ist ein guter Running Gag. Weil der ist auch dann einfach. Ach, oder fandest du nicht so gut?
Doch, doch, den fand ich super.
Ja, den fand ich auch cool.
Ja, ja, der ist auch so immer mit einem.
Der passiert halt einfach.
Ja. Genau, das ist so wie bei den Nackte Kanone mit dem Kaffee.
Ja.
Den kriegt er einfach so. Und dann ist das Ding durch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich die Gang so fand. Ich fand. Also sie sind schon gut für das, was sie sind. Oh Gott, jetzt habe ich hier den Schröcksatz schlicht hingebracht gerade einfach. Die sind schon. Funktionieren schon. Ich fand die aber jetzt nicht sonderlich lustig, muss ich einfach sagen. Ja. Ich fand, die sind so nett nebenbei geritten und da konnte Bully dann auch noch mal so ein bisschen rumspielen mit irgendwie.
Das ist das Ding, ja.
Genau. Aber ja, also wenn es jetzt den dritten Teil gibt, weiß ich nicht, ob die unbedingt noch mal zurückkehren müssten.
Nee.
Ich fand auch, die hatten eine gute Dynamik, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, dass der Daniel Zillmann, also der eine von denen.
Ja, der eine da.
Der auch mit Bully in Buddy mitgespielt hat. Der.
Ist das der mit dem Holzbein?
Nee, das ist der diese Synchronstimme hat, die man schon öfter gehört hat. Also der spricht auch viel synchron. Einer von den Größeren, ich weiß nicht, wie ich den jetzt noch weiter beschreiben soll.
Einer von den Größeren.
Aber da habe ich mir gewünscht, dass der noch ein bisschen mehr zu sagen bekommt oder zu tun bekommt. Irgendwie, ich glaube, der hätte sein Potenzial noch mehr
ausschöpfen können.
Ja, nicht von ihm aus, sondern von dem Film aus.
Ja, wo ich das gerade sage, mit dem Holzbein, da ist übrigens auch ein unangenehmer Gag, finde ich, wenn er da nochmal so ganz explizit betonen muss, dass das ja auch ein Mensch ist, der seine Bedürfnisse hat. Es geht dann auch nochmal in so eine Richtung, wo ich mir denke,
ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Also ich glaube, ich habe fast das Gefühl, umso mehr ich darüber nachdenke, dass man sich da eigentlich rausziehen kann, was man will, weil er eigentlich alles mal macht. Also er spricht's an, er versucht korrekt in Anführungsstrichen damit umzugehen, dann scheißt er auf alles. Mhm. Also vielleicht ist das der große Umgang oder der Mittelfinger, den der ganze Film ausmacht. So.
Ja, vielleicht müssen wir zum Spoiler-Teil jetzt auch einfach mal kommen.
Ja.
Und schieben hier jetzt ein kleines Fazit.
Mary ist die Tochter von Ranger.
Das weiß jeder, der aufpasst.
Holy shit.
Das weiß jeder, der aufpasst nach 10 Minuten. genau. Also kurzes Fazit. Ich mochte den. Ich fand, der war sehr charmant, ich fand, der hatte Herz und ich fand, der hatte auch geile Bilder, die sich lohnen, auf im IMAX-Kino zu sehen, auch wenn er nicht auf IMAX gedreht wurde. Deswegen würde ich dem Film 3 von 5 Sternen geben.
Ich schließe mich deiner Meinung an.
Moment. Aber du gibst mehr.
Vielleicht 3,5, weil ich finde es auch einfach, man soll das... Wie sagt man denn? Man soll das
genießen, wertschätzen?
Wertschätzen, dass diese drei großartigen Comedians nochmal zusammenkommen und.
Ist ein Event.
Ja, ich finde das einfach so super und wenn Sie jetzt zuhören sollten, bitte noch mehr Filme.
Ja, aber du hast dem ersten Teil 5 von 5 gegeben, ne?
Das ist richtig.
Genau. Ich habe dem ersten Teil 3,5 gegeben, würde dem 3 geben und Hardy hat dem ersten Teil 1,5 gegeben und würde dem
3 geben, tatsächlich.
So, guck mal. Hardy sagt, er ist deutlich besser als der erste.
Ja, ja.
Krass.
Ich habe den einfach auch gerne als Abenteuerfilm geschaut.
Ja, was er ja auch vor allem ist.
Ja.
Also das habe ich ja vorhin schon eingangs gesagt.
Ich finde, man muss es immer so im Kontext sehen. Also, dass ich dem anderen jetzt 5 Sterne gegeben habe zum Beispiel, man muss es immer im Kontext sehen. Ich weiß, wann der gedreht wurde, wann die Gags mal gezogen haben. So, deswegen.
Aber er gefällt dir immer noch.
Ja.
Du liebst ihn ja immer noch.
Ja. Ne?
Aber du berücksichtigst das.
Ja, also mir ist es bewusst.
Ja.
Und ich glaube, ich hoffe, dass vielen anderen auch bewusst ist, aber.
Ja, also du musst keine Angst haben, dass dir das jetzt einer krumm nimmt, weil du als schules Manitou 5 von 5 gegeben hast. Alles gut, ne? Völlig in Ordnung. Genau.
Man lacht ja auch nicht moralisch.
Lacht nicht moralisch? Hast du es gerade gesagt?
Ja, man lacht ja nicht moralisch.
Schöner Satz. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Der allergrößte Spoiler ist, dass Mary die Tochter von Ranger ist.
Da bin ich wirklich fast auf den Sitz gefallen.
Ich auch, und das kommt ja auch erst in der letzten Minute. Ist ja irre. Nein. Ich weiß gar nicht, was so der größte Spoiler ist. Ich kann mich auch gar nicht so genau an
weißt
die...
Weißt du nicht?
Nee, ich muss gerade mal überlegen. Ich kann mich auch nicht so dran erinnern, was die Trailer schon so preisgegeben haben, dass Santa Maria wieder dabei ist. Das ist der größte Spoiler. Mhm. War nicht im Trailer?
Nee.
Es gibt noch einen inhaltlichen Spoiler, oder?
Ja, warte mal. Also ich weiß nur, dass ich schon früh gesehen habe, dass entweder bei Letterboxd oder bei Wikipedia stand, Sky Dumont ist wieder dabei.
Ja, das war klar, aber nicht, in welcher Rolle er dann ist.
Ach so, okay.
Ich habe ja wirklich kurz gedacht, dass die nur diese KI-Verjüngung von ihm reingebaut haben.
Ja,
und
ja.
Das ist dabei, weil es gibt einen Rückblick, das ist es, was du meinst, ne? Das inhaltliche Ding.
Nee, das, ich meine das über die Identität von
Abachi. Ja, das meine ich ja. Da ist er ja auch verantwortlich für.
Achso, stimmt, ja, genau. Das
kannst du mal erzählen, ja.
Ja, es kommt halt raus gegen Ende, wenn sie zum Kanu kommen. Da steht dann auf dem Schild, dass irgendwie da nur
ein echter Apache
rein darf. Und dann kommt halt raus, dass Abachi gar kein echter ist, sondern, wie ist die Geschichte?
Die Geschichte ist, dass er irgendwie der Sohn von wem ist er denn nochmal der Sohn?
Von so Einwanderern. Also
von so Einwanderern, ne? Von so einem Track halt.
Prinz und Prinzessin.
Genau, oder so, ist das ein arabischer Prinz gewesen?
Was jetzt?
Ja, das ist ein Prinz, genau. Und dieser Track wurde dann irgendwann von Santa Maria überfallen. Und dann wurden Abachi und Vinetouch von Apachen großgezogen, als Jean-Claude und René, glaube ich, war es. Genau, und sie haben dann recht früh ihren Namen geändert.
Da gibt es ja noch ein schönes Bild von Winnetou, oder?
Ja, von Winnetou. Ja. Winnetou ist das, genau. Es kommt dann raus, dass Winnetou die irgendwie großgezogen hat.
So ganz habe ich es auch nicht verstanden.
Auf einmal ist Pierre Brice auf einmal da und so, okay. Was natürlich auch eine schöne Hommage ist.
Ja.
Genau, und das wusste Abachi, weil ihm ein Buch in die Hände gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ein Tagebuch, ne?
Ein Tagebuch.
Von der Mutter, oder?
Oder vom Vater. Genau, also weiß ich nicht, ob das auch wieder so ein Ding ist, um nochmal zu sagen, ja, also es ist Bully in einem Kostüm, aber er ist auch kein echter Ureinwohner, sondern er ist auch nur ein wahrer. Sondern kein echter.
Ja.
Ob das auch wieder so eine Anbiederung ist oder auch wieder so eine Annäherung an den Zeitgeist. Ich fand, das war völlig in Ordnung.
Ja, vielleicht reicht es auch zu zeigen, dass man es wahrnimmt. So, es geht ja noch weiter, weil er am Ende geht er zu den Apachen hin und will denen sagen.
Das ist vielleicht eher ein anderes Ding.
Er will denen dann beichten, dass er kein echter Apache ist. Und sie sagen dann, wir wussten das schon immer und alles gut, du gehörst
trotzdem
dazu,
unser Häuptling.
Ein wahrer Apache ist ein Apache im Herzen.
Ja, eigentlich eine schöne Botschaft.
Ja.
Natürlich von so einem kulturellen Hintergrund ist es natürlich, ich weiß es nicht. Ich fand das damals bei Killer, hast du Killers of the Flower Moon zufällig gesehen mit Leonardo DiCaprio? Du hast ihn gesehen. Du weißt, welche Szene, oder? Am Ende kommt Martin Scorsese auf die Bühne und ich weiß es gar nicht, was er da nochmal genau macht, ob es auch wieder sowas Versöhnliches ist oder ob er noch einmal daran appelliert daran zu danken. Genau, das wurde ja auch sehr, sehr kritisch aufgenommen damals. Ich glaube, dass die Szene auch für einige Probleme sorgen wird. Da können wir uns schon auf satte Letterbox-Kommentare freuen, die sich gewaschen haben werden. Und ich glaube, dass das in dem Fall auch okay ist, da so drauf zu reagieren. Ich fand, es war Teil dieser versöhnlichen Geste, die er da eigentlich
voll, deswegen, ich würde auch sagen, es ist okay, das so zu machen. Und es ist genauso okay, dann auch darüber zu sprechen.
Ja.
So, weil im Endeffekt, weiß ich nicht, es ist ja irgendwie, von welcher Warte aus willst du es auseinandernehmen? Wenn er jetzt dann mit Ureinwohnern gesprochen hat und die haben ihnen gesagt, ja, wir sehen das genau so und wir stellen uns auch selber dahin und erteilen dir diese Absolution, ist es dann okay auf einmal? Mhm. Oder muss man das in diesem Kunstwerk betrachten? Das ist halt immer, das ist halt unendliche Diskussion, aber die können wir
wahrscheinlich ist jeder Blickwinkel da irgendwie okay.
Ja.
Keine Ahnung, du kannst das scheiße finden, du kannst das auch. Ich fand, als der Film vorbei war, dachte ich mir, okay, das ist ein versöhnlicher Film irgendwie. Der versuchte irgendwie die Wogen zu glätten, die sich jetzt, bevor der Film überhaupt angelaufen ist, schon so ein bisschen aufgewiegelt haben.
Ja, wie gesagt,
ich weiß auch nicht, inwiefern ich mir das jetzt erdreisten darf, darüber zu reden. So.
Ja, das
ist alles in Ordnung.
Auf jeden Fall finde ich es im Gesamtkontext angenehm, also weil, wovor wir wirklich Angst hatten, glaube ich, ist, dass er entweder sich komplett dem verschließt und nur noch korrekt sein will, in Anführungsstrichen, oder sagt so, das ist alles woke und bla bla.
Ja, das ist
also
so eine Boomer-Abrechnung mit der Woke-Bubble.
Es ist beides nicht. Und das ist schon irgendwie, es ist auch ein Hintertürchen, was sich lässt. Das kann man auch scheiß finden, dass er da so einen leichten Ausweg nimmt und sowas. Aber es ist halt versöhnlich und es tut niemandem weh, das ist so scheiße irgendwie zu sagen, aber das ist passt zu dem Film, finde ich, auf eine positive Weise.
Ja, ich glaube, dass man bei Kanu des Manitou letztendlich, entweder man findet das lustig oder man findet das nicht lustig oder man mag den Abenteueranteil oder man genießt den als Abenteuerfilm und ist dann gar nicht so böse, dass er nicht so lustig ist. Ich fand ihn nämlich auch nicht so lustig, muss ich sagen, aber ich finde, der hat schon noch gute Gags, die auch funktionieren. Er hat aber auch einen bösen Gag, ganz am Ende dann noch.
Ja.
Denn wie war da noch mehr der Kontext? Es ist dann so, dass der Sheriff und der Deputy kommen und es ist ja auch noch so eine Verwechslungsgeschichte irgendwie. Es gibt ja noch so zwei Bandenmitglieder, die sich als Abahachi und Ranger ausgegeben haben. Ja,
das war einer davon.
Genau, und am Ende wird die ganze Bande, bis auf der Komparse, wieder in ihre alten Jobs oder in neue Jobs gesteckt. Und einer von denen möchte abhauen, das ist ein Asiate, ne? Und der macht einen Gag.
Der fällt ja irgendwie auf, er wird ja noch zum Stolpern gebracht von Winnetouch. Und dann, also ich habe so verstanden, dass er auf den Kopf fällt und dann irgendwie.
Echt?
So hab
das habe ich gar nicht verstanden, so.
Oh.
Und dann denkst du, der ist dann so zurück. Er ist wieder ursprünglich geworden.
Also er redet dann klischeehaft, also ja, sie sagen noch irgendwie so, der ist einer vom Lieferdienst oder so, ne?
Aber ich glaube, das kann ich ein bisschen entschärfen.
Ja.
Ich habe vorhin eine Online-Pressekonferenz mit zum Kanu des Manitou gesehen und da wurde auch Bulli hat angesprochen, wie er auf diesen Schauspieler, das ist ja kein richtiger Schauspieler, ist ein Comedian.
Der macht sowas auf Instagram, ne?
Der hat genau diese Gags.
Der macht nur diese Gags mit seiner Freundin.
Bulli hat es auf Instagram entdeckt, hat gesagt, den müssen wir auch für das Kanu des Manitou haben und also im Prinzip ist es ja direkt das, was er auf der Bühne bringt, nur in dem Film.
Ja, der macht auch Insta-Stories mit seiner Freundin, die immer so dieser Humor.
Ja, zeigt ja nur wieder, wie kontextabhängig Humor ist einfach.
Ja, ja. Mhm. Ich habe die Szene einfach so verstanden, dass er sich natürlich, er wollte aus dieser Situation raus, dass er irgendwie schuldig ist und hat dann.
Ach so, hat die einfach verarscht.
Er hat die dann verarscht, ja, genau. Aber lustig, dass du denkst, der fällt auf den Kopf und dann ist er so richtig ursprünglich.
Nein, so meine ich das ja gar nicht, aber dass der irgendwie hängen geblieben ist auf einmal so. Weiß ich nicht, wann.
Geil.
Ich war richtig schlimm, war ich da, ne?
Nee, bitte schreib das in dem Letterboxd-Kommentar.
Mann.
Aber ist schon okay.
Ich finde den Moment echt gut, nicht nur weil ich gelacht habe, sondern weil er auch entlarvend ist irgendwie.
Ja,
also,
ja.
Das meine ich, das wollte ich vorhin ansprechen, dass du halt dann in der Komödie bist und dir ist alles bewusst, was wie über Komödien gerade geredet wird und sowas. Und irgendwann fühlst du dich ja sicher da drin, dass nicht diese schlimmen Gags gemacht werden und du darfst lachen sozusagen. Ne? Mhm. Und dann kommt dieser Gag und ich musste echt lachen und ich dachte so, scheiße, jetzt hat er mich erwischt.
Ja, ja.
So, ich bin doch ein Arschloch.
Ja, ich fand auch, das war in dem Kinosaal heute, das war echt auf einmal so ein Moment der Stille, weil außer Harley hat natürlich geschrien.
Ich habe wirklich diese gemerkt, wie ich den Impuls habe, jetzt versuche, nicht zu lachen.
Ja. Hat Jan Felix vom Moviepilot hat mir das eben in der Pause auch erzählt, dass er sich den Mund zugehalten hat, weil er es so lustig fand, aber er nicht wusste, ob er darüber lachen kann. Das ist so crazy, diese Szene einfach.
Und das finde ich schon, das ist schon ein Geniestreich irgendwie.
Ja, ja, ist es wirklich. Chantal, was sagst du zu der Szene? Hast du gelacht oder fandest du es
Also dadurch, dass ich den Kontext ja kannte, mir war es bewusst, dass der auch das immer in seiner Performance macht auf der Bühne. Also ich habe jetzt nicht laut gelacht oder so, weil alle anderen ja auch so ruhig waren. Aber ich finde es in Ordnung, wenn er das auch selber von sich, wenn er sich selber in diese Rolle steckt.
Ja, seine Marke irgendwie, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich denke, da wird es auch noch einiges an Gegenwind geben.
Der Gag ist auf jeden Fall explosiv, gerade weil der Film drumherum so zahm ist.
Ja, ja. Ja. Ja.
Ja.
Es ist einfach auch ein guter Gag.
Ja.
Also der kommt halt auch so aus dem Nichts, nachdem alles so mit Samthandschuhen so ein bisschen und dann kommt einfach nochmal so eine Nummer, wo du dir denkst,
man darf über alles lachen, nur nicht mit jedem.
Guck mal, was er hier erzählt.
Die Frage ist, ob wir drüber lachen dürfen eigentlich. Das ist ja
wir haben ja drüber gelacht.
Ja. Ja, ich find's ja auch gut. Also, wenn wir zu Hause gesessen hätten, hätten wir alle mega laut gelacht wahrscheinlich. Das ist ja, deswegen ist es ja so spannend.
Wenn du
so
der Schuh des Manitou alleine zu Hause geguckt hättest, hättest du auch mehr gelacht als in dem Video.
Weiß nicht, glaube ich.
Ja, auch das war schon so ein bisschen, also der Vibe war schon so, wir lachen heute
Ja, das
nicht.
Wird mir die ganze Zeit unterstellt, aber
ich fand,
nicht.
Ich kenne dich ja, ich würde dir das auch nicht unterstellen, dass das vorher so abgesprochen war. Ich fand aber, der Vibe vom Video hat auch so, kam auf mich so rüber. Weil B ja die ganze Zeit dann auch immer, das ist jetzt aber witzig. Ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen übertragen, außer auf andere.
Aber ich lache ja auch ein paar Mal.
Du lachst auch ein paar Mal, aber es wirkt dann immer so ein bisschen, als wenn du dich dafür schuldig gefühlt hast, dass du jetzt gelacht hast. Ich will dich aber gar nicht jetzt hier irgendwie kritisieren dafür, ne?
Nee, aber ich verstehe es ja, dass es so wirkt.
Ich glaube, dass du, wenn wir den nochmal zu Hause gucken würden, irgendwie mit einer anderen Runde, ich glaube, dann könnte der dir auch wieder besser
aber gefallen. Wenn ich ihn allein gucke, hätte ich, glaube ich, noch weniger gelacht, ehrlich gesagt.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich, oder wenn du ihn nur mit André geguckt hättest.
Ja, ey, auch Humorsache, das steckt dir an.
Steckt an.
Humor steckt an.
Humor steckt an, das ist der Podcast-Titel. okay, haben wir sonst noch was wir rausfeuern wollen? Ein paar Minuten haben wir noch.
Endlich wieder Komödien.
Endlich wieder Komödien, das ist ein gutes Thema. können wir vielleicht noch drüber sprechen, aber Chantal hat sich auch noch ein bisschen was abgekritzelt.
Ich gucke gerade aber eigentlich. Ich habe mir noch eine schöne Hommage an Fluch der Karibik aufgeschrieben.
Das stimmt, mit dem Boot auf dem Boden, ja.
Oh ja, ich finde auch, ist nicht sogar, wir sind ja eben Spoilerpartner, der Moment, wo am Ende der Zug runterfällt und dann, ja, das, und dann wie Ranger da steht und denkt, aber Hachi ist tot, ist das nicht 1:1 auch in die 3?
Ja, ja, aber ohnehin, am Ende sehr viel Indie.
Ja, ja. Ich hatte fast das Gefühl, das ist so Beat für Beat, genau, diese Szene mit Sean Connery.
Genau. Ja, der hat ein paar, was ist denn Plural von Hommage? Ist auch Hommage, oder?
Französisch?
Französisch.
Oh Gott, das ist, es doch immer stumm, sagt einfach Hommage.
ja, ich glaube, aber ansonsten sind wir happy. Ich würde jetzt
mit der Gesamtsituation zufrieden.
Wir sind mit der Gesamtsituation zufrieden, würde ich sagen. Ja. Und wir machen jetzt noch ein kleines Schätzspiel.
Oh.
Wie viel macht der Film? In Deutschland sprechen wir von Zuschauern. Wir sprechen nicht von Einnahmen, weil sonst wird es eine andere Zahl. Also, wir erinnern uns, der erste Teil ist der erfolgreichste deutsche Film seit Anbeginn der Zählung.
11 Millionen, ne?
11 Millionen seit Anbeginn, also seit 1968. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Es ist selten, dass ein Film über 5 Millionen bekommt, würde ich sagen. Also da muss dann schon sowas wie Barbie kommen, der dann mal 6 Millionen Zuschauer reinlockt in die Kinos. Deutsche Komödie, aber es ist halt der Schuh des Manitou. Aber die Vorberichterstattung war vielleicht auch so ein bisschen, brauchen wir das noch? Geht das noch? Dürfen wir das noch? Allerdings ist die Neugierde bestimmt sehr, 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 sehr groß, wie er damit umgehen wird. Es werden alle Fans reinlaufen und das sind viele. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das ein großer Hit wird. Ich weiß nur nicht, wie groß er wird. Mhm. Mich würde es wundern, wenn dieser Film unter 3 Millionen Zuschauer hat. Das würde mich sehr stark wundern. Deswegen, also wenn ich jetzt tippen müsste, ich würde 4 Millionen jetzt einfach sagen.
Ich glaube, dass er erstmal ein bisschen unter Erwartung starten wird tatsächlich.
In den ersten 2 Wochen oder was?
Ja, oder erste Woche zumindest. Das ist ja immer so ein Maßstab für die...
Oder da kracht er halt richtig rein.
Das kann auch sein, ja. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen braucht, aber dass das so ein richtiger Dauerbrenner für den Sommer werden könnte.
Der dann auch noch irgendwie im November noch läuft.
Keine Ahnung, ey, das passiert ja manchmal hier, ne? Ja. So, und ich glaube, wer wird als erst reingehen? Natürlich die Leute, die den damals geschaut haben und sowas, aber irgendwie will der ja auch noch ein größeres Publikum ansprechen, als Abenteuerfilm und familienfreundlicher Film. Ja. Und wenn die Mondpropaganda funktioniert, könnte das, glaube ich, so ganz oldschool dazu führen, dass der dann einfach sehr lange sehr gut läuft. Mhm. Aber ich glaube, also der wird auch gut starten, denke ich, aber nicht so, wie man denkt. Ich glaube, das wird nicht so ein richtiger Knall, aber du wirst dann dich wundern, so wahrscheinlich im Ende September, dass der immer noch läuft und da immer noch Updates kommen, dass der immer noch Platz 1 auf den Kinocharts in Deutschland oder so, das könnte ich mir schon vorstellen. Also, und um eine Zahl zu nennen, ich glaube auch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Mehr als 4 Millionen?
5 Millionen.
Wow. Ja. 5 Millionen wäre krass.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses IMAX gut ziehen wird, dass man da auch neugierig ist, wie ein deutscher Film jetzt auf so einer riesen Leinwand und mit so tollen Sounds aussieht. Deswegen würde ich vielleicht so, aber ich bin auch so ein bisschen skeptisch. Also ich glaube auch, die Fans gehen da rein, aber ob die Mundpropaganda das dann noch weiter trägt und noch anderes Zielpublikum da rein findet, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, es gibt auch viele Bully-Skeptiker, die einfach nichts mit dem Humor anfangen können. Also würde ich jetzt mal so auf 3,5 Millionen gehen.
Ist ja trotzdem super stark, ne?
Ist ja sehr, sehr gut, ja. Also würde auf jeden Fall eine Fortsetzung rechtfertigen. Und ich glaube, auf die warten sie dann nicht nochmal 25 Jahre, weil dann wird es enger.
Aber das weiß ich nicht, ob das so gut wäre.
Ich glaube, dann wird recht schnell, das Tattoo des Manitou kommen oder sowas. Ja.
Aber das ist auch, ich weiß nicht, ich glaube, es funktioniert auch halt durch das Event jetzt.
Ja, natürlich. Hat auch so ein bisschen Top Gun-Effekt vielleicht, ne?
Ja.
Ja, müssen wir mal gucken. Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, ja. Komödien? Kommen Komödien jetzt
Komödien zurück? Sind wieder zurück, würde ich jetzt sagen. Nackte Kanone hat es bewiesen.
Ja, das ist die große Frage, ne? Sind sie jetzt zurück? Wie läuft Nackte Kanone?
Das ist eine gute Frage. Ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der läuft erfolgreich. Hätte auch nicht so viel gekostet.
Der wird nicht viel kosten haben, ja. Okay. Also ich habe mir halt so letztens nämlich die Gedanken gemacht, eben im Hinblick auf Nackte Kanone und Kanu des Manitou.
Freakier Friday.
Dann nächstes Jahr kommt ja auch Scary Movie 6.
Unter anderem.
Also es sind ja auch dieses, es sind ja fast noch mehr, es ist eine Rückkehr von Spoof-Filmen als von Komödien generell. So, das finde ich halt ganz spannend. Dafür wäre ich aber sehr offen. So. Mhm. Also da hätte ich Bock drauf, wenn es zurückkommt.
Ja, ich auch. Also ohnehin mehr Komödien unbedingt und nicht nur im Streaming, sondern lasst uns doch mal wieder lachen. Lasst uns doch mal wieder gemeinsam lachen. Weapons habe ich mich aber kaputt gelacht.
Ja.
Boah, da habe ich geschrien. Weapons ist gerade ein Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast.
Ich habe davon gehört, genau. Ja.
Der
mysteriöse Horrorfilm.
Genau, geile Schockszenen, aber der hat auch die größten Lacher bei mir gehabt mit Die nackte Kanone. Also,
das Ende dann, oder was?
Ja, unter anderem. Ich finde auch Josh Brolin ist so geil in dem Film. Der hat auch so eine Comedy-Performance, auch so eine ungewollte. Wenn er aus seinem Albtraum aufwacht, dann so, what the fuck? So crazy, einfach, ich bin aus dem Sitz geflogen. hast du völlig unterbewertet, der ist grandios.
War so irritiert von dem Film.
Ich hab da jede Sekunde geliebt, sofort.
Ich glaube, das ist so ein Ding, ich wusste überhaupt nicht, wie ich den jetzt sehen soll. So, ich glaube, ich muss den nochmal gucken mit einer Entscheidung, die ich davor treffe, wie ich den jetzt gucke. So, oder mit irgendwie ein bisschen Vorbereitung halt.
Das wäre doch nicht so. Lass dich darauf ein.
Ja, aber ich meine, ich war so irritiert beim ersten Mal, dann auch Leute, ja, das ist natürlich geil, aber deswegen will ich ihn jetzt umso mehr nochmal sehen.
Ja, so. Auf jeden Fall, der ist, super. Guckt euch Weapons an, aber guckt euch auch Kanu des Manitou an.
Ich finde es sehr erstaunlich, wie du, jetzt ist ja mein zweiter Podcast, wie du es immer wieder schaffst, in einem Komödien-Podcast diese Kurve zum Horrorfilm zu kriegen.
Alles hängt.
Das beste Genre.
Alles ist miteinander verbunden. Was habe ich denn beim letzten Mal?
Ich glaube, da hast du dich auf Weapons gefreut und auf Bring Her Back auch.
Weapons. Und in jedem Podcast sagen wir, Weapons. Ja. Nein, ich freue mich, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Aber wie gesagt, Weapons unbedingt angucken und Kanu des Manitou auch unbedingt angucken. Und in der nächsten Woche sprechen wir über, ich mit Sebastian zu zweit, über Nobody 2.
Oh.
Da wird's auch funny. Mhm.
Bring Her Back habt ihr schon gemacht?
Bring Her Back machen wir ja leider nicht. Oh. Sonst, das wäre ja sonst Day gewesen.
Ah, oh, schön.
Ja. Aber hast du Bring Her Back schon gesehen?
Nee.
Okay.
Bring Her Back. Wochenende.
Guck ich am Sonntag 16 Uhr.
Ich weiß.
Woher?
Hast du mir gesagt.
Ah, okay. Kommst du mit?
Weiß ich noch nicht.
Okay. Erzählen wir euch von anders.
Ich muss auf den Hund aufpassen.
Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Chantal, fürs zweite Mal. Ich hoffe, heute nicht ganz so aufgeregt.
Nee, heute ging's.
Hat man auch gemerkt.
Es wird immer besser.
Es wird immer besser, man wird immer ruhiger. Und irgendwann moderierst du hier das Ding, dann nimmst du uns das ab.
In fünf Jahren,
okay.
Tattoo des Manitou 3.
Ja, zu Tattoo des Manitou, das müssen wir jetzt immer
Tattoo,
hier schon sagen.
Barbecue.
Oder Barbecue. Gnu.
Uhu.
Uhu, das UFO des Manitou. Ja, Hardy, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Du warst schon lange nicht mehr hier.
Ja, wir laden mich nicht mehr ein.
Ja, du bist viel beschäftigt.
Ja.
Und der größte Dank gilt wie immer euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr Woche für Woche einschaltet und uns zuhört. Ihr wisst, ihr könnt uns bei Spotify und Apple Music bewerten. Bei Spotify könnt ihr jetzt auch Kommentare schreiben, die werden auch sofort angezeigt, müssen wir nicht mehr händisch freigeben. Das heißt, ihr könnt die Sau rauslassen. So, und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. 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 Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.